herzlich willkommen zu meinem Podcast Behavioral Economics – Change the Game. Der Podcast rund um das Thema Verhaltensökonomie und wie verhaltenswissenschaftliche Modelle so im Business angewendet werden können, dass es Unternehmen erfolgreicher macht. Ja, was mich schon immer angetrieben hat, ist das Thema Why. Also was sind so die Treiber im Verhalten? Welche Bedürfnisse, welche Motive sind in einer Entscheidung die Antriebskraft? Und ich bin überzeugt, wenn man das Why nicht kennt, ja, dann haben wir eigentlich auch nur begrenzte Ressourcen für Prognosen, für zukünftiges Verhalten, und es erschwert uns eigentlich auch, wie wir Entscheidungen denken können. Also klar, ich habe viele Daten, ich kann natürlich viel testen, hoch und runter, aber letztendlich, wenn ich das Why außer Acht lasse, dann sind effiziente Strategien, Vermarktungsstrategien schwierig. Deshalb wollen wir genau mit diesem Podcast diese Lücke schließen, die Lücke zwischen Theorie und Praxis. Und wir wollen vor allem Entscheidungsarchitektur kennenlernen und Use Cases. Und was natürlich auch gerade in unserer aktuellen Lage immer wieder und immer vermehrt spannend wird, ist das Thema KI. Eine Chance für Behavioral Economics, weil es wird messbarer, es wird schneller und damit auch ein großer Vorteil. Ein Vorteil, um kundenzentriert zu sein. Und ja, heute als Gast habe ich Thilo Prang eingeladen. Herzlich willkommen.
Hallo. Danke für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein.
Sehr, sehr gerne. Und wir haben ja schon ein bisschen länger jetzt Kontakt. Und es freut mich, ja, dass du heute da bist. Vor allem, wir haben, glaube ich, eine gemeinsame Leidenschaft. Und das sind die Nudges. Und Nudge wird immer wieder ja hier auch im Podcast eine Rolle spielen. Ich werde gleich einen Nudge wieder vorstellen. Immer einen etwas expliziter. Und bei dir sind die Nudges ja sogar Grundlage für dein Businessmodell. Und bevor ich zu dem Nudge komme, stelle ich dich aber mal ganz kurz vor. Erst zu dir. Also Thilo, du bist Gründer und Geschäftsführer von Behamix, einem Spin-off der Universität St. Gallen. Behamix ist die erste Revenue-as-a-Service-Plattform, Stichwort Messbarkeit, kommen wir nachher dazu, die Verhaltenswissenschaft mit KI kombiniert. Du beschäftigst dich seit über 10 Jahren mit dem Transfer von Verhaltenswissenschaft und Behavioral Economics in die Unternehmenspraxis. Angefangen mit deiner Promotion über die Anwendung von Verhaltensanreizen zur Senkung der Retourenquote im E-Commerce. Extrem wichtig. Neben deiner Rolle als Gründer berätst du globale Unternehmen im Bereich Behavioral Economics und du bist Dozent an verschiedenen Universitäten in Deutschland und der Schweiz. Dein LinkedIn-Profil verlinke ich natürlich in den Shownotes später. Und wir steigen gleich ein. Noch kurz Geduld, nämlich jetzt kommt der Nudge. Mirroring. Ja, Nudge ist ein Impuls, unbewusster Stupser, ein wirksamer Hebel, der Entscheidungen und Verhalten lenken kann. Mirroring, ja, das ist der Spiegel. Wenn ich das Verhalten meines Gegenübers spiegel, also wenn ich mich ähnlich verhalte in Körpersprache, in Wortwahl, in meinem Verhalten, in meinen Emotionen, dann löse ich eine gewisse Passgenauigkeit aus. Dann löse ich ein Wohlgefühl aus und eine Sympathie, Vertrauen. Und dadurch habe ich natürlich starke Effekte, wie ich auf das Gegenüber wirken kann. Ich habe in den früheren Jahren, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig, aber früher habe ich viel so Gruppen auch moderiert, Diskussionsrunden, tiefenpsychologische Interviews geführt. Und da habe ich das auch angewendet, vor allem auch zu Beginn, um erstmal so eine Wohlfühlatmosphäre zu entwickeln, weil das Wichtigste ist ja in so Gruppen, dass die Probanden sprechen und nicht nur sprechen, sondern dass wir ganz tief in die Strukturen reingehen, in die unbewussten Strukturen bewusst machen, also in das Why, und da braucht's so einen Gleichklang. Wir müssen da irgendwie gemeinsam harmonieren. Und das Spannende finde ich eigentlich auch in dem Mirroring, dass man das genau gegenteilig auch anwenden kann, nämlich bewusst nicht zu dem Gleichklang zu kommen. Vielleicht eher so Schulter zuzuwenden, kalte Schulter zu zeigen, Blickkontakt zu trennen. Und dann bekommt man auch Menschen immer schweigsamer. Also so Vielredner, die immer reden, die kriegt man dadurch sehr gut etwas beruhigt. Und also Mirroring kann man in beide Seiten einsetzen. Und das wirkt hervorragend, funktioniert, ein einfaches Tool. Und zur wissenschaftlichen Grundlage, es gab eine Forschung, die einen Meilenstein darstellt von Tanya Chartrand und John Bark. Und es war die berühmte Studie The Chameleon Effect. 99 ist schon ein bisschen her. Und was an der eigentlich auch spannend war, dass wir, ich sage jetzt mal, Mirroring auch komplett unbewusst einsetzen. Wir Menschen generell, wir versuchen uns anzupassen. Klassischer Peer-Effekt, Gruppe, ich bin in der Clique. Das sind Gemeinsamkeiten. Ich passe mich an, um akzeptiert zu werden. Und das ist ein Effekt, der unbewusst abläuft und der so eine soziale Anforderung an uns selbst stellt. Und deshalb dieser Chamäleon-Effekt, den wir haben. So, das war's zum Nudge Mirroring. Und jetzt kommen wir zu dir, Thilo. Und auch zu meiner ersten Frage. Und zwar, du hast ja ein Unternehmen gegründet. Das habe ich ja in dem Richtig. Intro kurz skizziert. Erzähl mal, wie kam denn das zustande? Was hat denn dich jetzt angetrieben?
Ja, genau. Ja, war eigentlich gar nicht so geplant. Also es war nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, ja, ich muss auf jeden Fall Unternehmer werden. Eigentlich überhaupt nicht. Das kam über meine Doktorarbeit zustande. Du hast ja vorhin genannt, wir haben mir angeschaut, wie wir Verhaltenswissenschaft bei Retouren einsetzen können oder damit Retouren auch senken können. Und dann kam eigentlich die Idee im Rahmen von Beratungsprojekten zustande. Also ich hatte dann die Chance, im Rahmen der Dissertation, aber auch danach, haben mich dann die beteiligten Unternehmen, also ich habe mit Unternehmen Daten erhoben, damals unter anderem mit der Otto Group, was natürlich sehr spannend war, und durfte dort dann auch als Berater arbeiten. Also die haben mich einfach gefragt, hey, können wir die Erkenntnisse bei uns auch umsetzen? Kannst du einfach bei uns als Berater, kannst du es vorantreiben als externer Berater? Und dann habe ich das gemacht, hat mich natürlich sehr gefreut. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und habe dann so in diesen Projekten eigentlich so immer wieder gedacht, hey, das wäre doch cool, wenn wir das skalierbar machen könnten. Also wir haben dann sehr viel getestet, sehr viele AB-Tests gemacht und ich habe auch sehr viele Daten ausgewertet, immer für viele verschiedene Segmente, unterschiedliche Gruppen verglichen. Und das ist ja auch das Spannende an der wissenschaftlichen Arbeit gewesen, dass du dann so die Effekte in unterschiedlichen Gruppen, Interaktionseffekte messen kannst. Also ne, es ist nicht immer gleich, es kommt immer darauf an. Und dann war eigentlich die Idee da, okay, warum haben wir eigentlich keine Software, kein Tool, wir haben ja Nudging angewandt damals, also kein System, was aus dem Verhalten lernt, also erstmal das Verhalten tracken kann online. Wir haben ja online Verhalten analysiert, also ein System, was dieses Verhalten analysiert und dann auch vorhersagen kann, was ist jetzt der richtige Nudge in der richtigen Situation, weil wir ja schon wussten, okay, Nudges funktionieren unterschiedlich, je nach Segment, je nach Produktkategorie und so weiter. Ja, und es gab ja damals, also wir haben 2019 gegründet, damals gab es ja auch schon viel KI, da gab es auch wurde schon sehr viel gemacht, auch mit Vorhersagemodellen. Und es war schon damals dann der Gedanke, hey, warum haben wir eigentlich kein selbstlernendes System? Ein System, was aus dem Verhalten lernt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war eigentlich so die Idee eigentlich da. Das wurde mir dann auch von den beteiligten Unternehmen auch gespiegelt, dass es halt sehr spannend für die wäre, wenn wir so ein System hätten. Und das war dann eigentlich so die Idee. Und dann, weil ich eben eh schon selbstständig unterwegs war, dachte ich mir, ja, wäre halt cool, ne, wenn wir so ein System bauen könnten oder so ein System da hätten. Ich bin aber kein Softwareentwickler und habe mir dann, also damals, jetzt heute, hätte ich vielleicht über Vibe-Coding mal probiert, was möglich ist. Ist ja schon einiges jetzt möglich. Und damals habe ich mir dann meinen Mitgründer kennengelernt, bin da auch aktiv auf Suche gegangen, weil ich eben jemanden brauchte, der dieses System bauen kann und der auch ein bisschen Ahnung auch von KI hat. Ich habe ja auch ein bisschen statistischen Background auch, aber brauchte da so einen Counterpart. Und das waren eigentlich so die Ursprünge, ja. Und dann, so kam das eigentlich, dass ich dann wirklich ein Unternehmen gegründet habe, um dieses skalierbare System zu bauen, ja.
Aber erklär mal, also nochmal kurz zu deinem ersten Topic, also Reduktion Stornoquoten oder Rückgabequoten. Also von welchen Uplifts sprechen wir? Was hast du da erreicht und welcher Nudge hat da den größten Impact gehabt?
Ja, das war sehr spannend. Also da gibt's ja das bekannte Zitat von dem ASOS, von dem Gründer von ASOS, diesem Fashion-Händler, UK, der gesagt hat, wenn wir es schaffen, nur um die Retourenquote nur um 1% zu senken, können wir den Profit um 30% erhöhen. Na, und das liegt eben an dieser Hebelwirkung, weil ich halt direkt, mit jeder Retoure, die weniger anfällt, habe ich halt eine direkte Kostenwirkung. Und das führt dann zu so einem Hebeleffekt. Das heißt, schon geringfügige Retourensenkungen sind super relevant, haben einen guten Effekt. Und wir konnten damals schon durchaus mal so 3-5% die Retourenquote senken, was natürlich entsprechend auch deutlich war, also signifikant. Es war auch statistisch signifikant, also man konnte wirklich zeigen, okay, das ist auch wirklich durch diese Nudges bewegt worden und nicht durch irgendwie andere Faktoren. Wir haben das ja experimentell getestet auch und haben das ja dann auch weiter nachgewiesen. Wir haben ja die sogenannte weltgrößte Retourenexperiment auch dann publiziert, also jetzt später noch über die DIS hinaus. Wir sind ja nach wie vor in dem Bereich auch tätig, auch mit Behemix, wo wir halt jetzt viel, viel mehr Daten natürlich haben, auch über weitere Länder hinweg, wo es dann interessante Unterschiede gab. Aber das ist durchaus schon realistisch. Ne? Also ich will jetzt nicht von zweistelligen, wir hatten auch zum Teil zweistellige Retourensenkungen, je nachdem, wenn wir dann stärkere Interventionen hatten. Da gab es ganz spannende Geschichten, aber das ist jetzt nicht der Normalfall, würde ich sagen, weil das Nudging natürlich auch je nachdem subtil ist. Und dann auch vielleicht längerfristig dann auch zur Anpassung führt. Aber so 3-5% waren schon drin, auf jeden Fall, ja.
Aber welche waren das, die du da ausgetestet hast oder die am erfolgreichsten waren?
Genau, die Nudges meinst du, genau. Also wir haben erstmal so allgemeine Umweltbotschaften eigentlich verhaltenswissenschaftlich optimiert. Ne? Es gibt ja so ein Thema im Fashion-Bereich ist ja, also nach wie vor, ne? Meine DIS ist ja jetzt schon 10 Jahre her. Und es war damals schon, es ist nach wie vor eigentlich fast das gleiche Thema, dass die Leute halt Auswahlbestellungen machen. Ich möchte es jetzt gar nicht irgendwie negativ bewerten. Das ist einfach, wie es ist.
Nee, klar. Das mache ich auch.
Ich weiß meine, klar. Also ist auch überhaupt kein Problem.
Bequem und, dafür.
Genau. Ja, und Friction, genau, da hängt. Total. Also da hängen ja auch Geschäftsmodelle davon ab oder wurden auch gegründet, ne, auf der Basis, dass ich einfach mal bestellen kann und dann halt zurücksenden kann, wie ich möchte. Und dann werden halt auch zum Beispiel Artikel in mehreren Größen einfach mal bestellt. Und der Gedanke war eigentlich, das Nudging eben zu verwenden, um die Leute halt überhaupt mal darauf hinzuweisen, hey, es gibt da erstmal verfügbare Informationen, es gibt vielleicht sogar Größentools, die ich auch nutzen kann, um direkt die richtige Größe zu finden. Also eigentlich den Kunde eben dahin zu stupsen, mal überhaupt das Verfügbare zu nutzen, was dann eben helfen kann, auch weniger zu retournieren. Ne? Also es war gar nicht, dass wir jetzt ein Größentool oder so gebaut haben, sondern eben den Kunde dahin gestupst haben, sage ich mal, bewusster zu bestellen. Und da haben wir zum Beispiel, ne, da gibt's ja diese so Nachhaltigkeitsbotschaften, da haben wir so ganz spannende Effekte auch gefunden, dass, ne, ich kann ja jetzt dem Kunde sagen, hey, tu was für die Umwelt, hilf uns Retouren zu vermeiden und bestelle keine zwei Größen oder so. Da haben wir sogar gesehen, dass das die Retourenquote erhöht, weil die Kunden sogar mittlerweile, sage ich mal, wie soll ich das sagen, aggressiv. Reaktanz auch entwickeln.
Ja,
schon aversiv dagegen sind, dass wir immer wieder gesagt bekommen, hey, du, bitte verhalte dich nachhaltig und so weiter, so oberlehrerhaft, ne, was halt erst recht nicht funktioniert. Das war erstmal spannend, aber wir haben eben diese Botschaften halt, wie gesagt, verhaltenswissenschaftlich dann, sage ich mal, optimiert. Ne? Also wenn man jetzt das Thema Loss Aversion nimmt, wo ich dann vielleicht der Kundin einen Zeitverlust deutlich machen kann. Ne? Also was passiert, wenn ich jetzt doppelt bestelle und dann muss ich danach wieder zur Post rennen, alles wieder verpacken und zurücksenden, da verliere ich vielleicht eine halbe Stunde. Also wir hatten das auch ausgerechnet, haben diese Zeit, haben auch Kunden befragt und haben diesen Zeitverlust einfach kommuniziert, also eine Art Loss Framing. Und haben dann auch im Vergleich gesagt, ne, wenn du jetzt die verfügbaren Infos oder ein Größentool nutzt, kostet das
beschäftigt das vielleicht nur 3 Minuten im Vergleich. Und diese Art von Loss Framing hat zum Beispiel sehr, sehr deutlich gewirkt und hat auch viel, viel besser gewirkt. Na, da hatten wir zum Teil Retourensenkungen um 5%. Also sind auch dann die Auswahlbestellungen zurückgegangen. Die Kunden haben auch weniger bestellt. Na, man würde jetzt erstmal denken, da hatten wir auch viele Diskussionen drüber. Ja gut, aber wir haben doch jetzt den Bestellwert auch gesenkt. Aber das war ja bewusst so genatscht sozusagen. Und die Leute haben aber am Ende halt mehr behalten. Das heißt, ja, der Nettoumsatz ist gestiegen. Mhm. Genau. Ja. Ne? Und die Returnquote ist sowieso eben gefallen, wie gesagt, um 5% in dem Fall. Und dadurch ist aber auch der Nettoumsatz gestiegen. Also wirklich ein sehr, sehr positiver Effekt, nicht nur für die Nachhaltigkeit, sondern auch für das Unternehmen am Ende. Und genau, das war so eine Sache, also Loss Aversion, Thema soziale Normen. Also wir haben über 40 verschiedene Interventionen da mittlerweile. Und die wirken natürlich auch unterschiedlich. Das ist auch sehr spannend, je nach Land zum Beispiel auch oder auch je nach Produktkategorie. Also da gibt es dann viele, viele Interaktionseffekte. Aber das ist so ein Beispiel, was dann je nachdem sehr robust sein kann. Wie gesagt, auch wenn ich kommuniziere, was andere tun, kann das einen Effekt haben. Das sind sicher mal so 2 prominente Beispiele.
Ja. Ja, das ist ja auch auffallend. Also es wird ja auch immer wieder mehr vermehrt eine Empfehlung ausgesprochen. Nimm doch jetzt bei diesem Kleidungsstück eher Größe 38, hier nimm eher 40. Und das ist ja auch logischerweise ein Nudge. Ich bin aber manchmal so ein bisschen irritiert oder ich glaube, das ist das System noch nicht gut genug, weil wenn ich dann auch für meine Tochter bestelle, die 16 ist und eher Größe 36 hat, dann denke ich immer, so, der Nudge, ist der jetzt auf mich bezogen oder auf meine Tochter? Weil ich bestelle ja in beide Größen und für 2 oder 3 Personen dann. Das ist dann fast schon wieder verwirrend und auch noch nicht ausgereift genug. Im Grunde müsste ja noch die Frage dazwischen stehen, für wen bestelle ich denn jetzt eigentlich? Damit die Empfehlung auch passt, oder?
Durchaus. Ja, durchaus. Also in dem Falle ist es auch ein komplexes Problem, ne? Weil du ja in einer Session dann für mehrere Leute eigentlich bestellst, ne?
Genau.
Also das ist natürlich hochkomplex, auch für ein System, für eine KI, das zu verstehen erstmal. Das zweite, was mir dazu einfällt, ist auch, wir haben da Daten dazu, denn wir haben da auch Nudges durchaus getestet, dass wir Größenempfehlungen auch gemacht haben. Mhm. Also basierend auf den Daten, die wir hatten, eben ob ein Artikel jetzt größer oder kleiner ausfällt. Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass wenn wir ausgespielt haben, der Artikel fällt kleiner aus, also bestell besser eine Größe größer, dann ist die Conversion Rate aber total eingebrochen. Und umgekehrt, also wir haben das vor allem bei Frauen auch gesehen, witzigerweise.
Kann ich
100%
nachvollziehen.
dann ist sie gestiegen, ne? Wenn ich eine Größe kleiner bestellen kann, dann habe ich ein besseres Gefühl irgendwie dann ist die Conversion Rate total abgegangen. Ja. Also das muss man dann auch noch berücksichtigen. Ja. Ne? Selbst wenn die Empfehlungen vielleicht sehr akkurat sind, müsste ich dann sogar damit rechnen, dass je nachdem, wenn die Artikel entsprechend ausfallen, ich sogar mit einem Conversion Downlift vielleicht rechnen muss. Ja. Selbst wenn ich halt sehr akkurate Empfehlungen da mache.
Ich will auf keinen Fall in eine größere Größe einsteigen. Logisch. Also auch wenn sie passt. Ja. Ich glaube, da muss sich das Unternehmen eher Gedanken machen, die Größe so anzupassen, dass sie attraktiv sind für die Zielgruppe. Ja, also extrem emotional und psychologisch erklärbar. Du, und wie ist denn so die Nachfrage jetzt? Also ihr habt Nudges und ihr habt das mit der Response-Rückgabequote schon dann mehr und mehr skaliert. Und dein Unternehmen seit 99 wächst und da ist ja auch Nachfrage da. Wie hat sich denn das entwickelt, so Nudges im E-Commerce in der Journey mit einzubinden und wirklich Conversions zu optimieren?
Ja. Total. Also erstmal, du hast jetzt 99 gesagt, 2019, also so lang. Das wär cool, wenn wir schon so lang am Markt wären. Nee, 2019 haben wir gegründet. Aber alles gut, alles prima.
Umso besser, wie schnell das skaliert und steil geht. Ja.
Total. Nee, total, aber auch umgekehrt, ne? Wären wir ja dann auch ein sehr etabliertes Unternehmen. Wir haben, was ich halt natürlich auch dazu sagen muss, Retouren waren nur der Anfang natürlich, ne? Also wir haben damit angefangen und haben sehr schnell, also schon als ich die ersten Effekte, als ich das Potenzial mit dem Nudging gesehen habe, war mir gleich klar, ja gut, die Retourenquote ist eine abhängige Variable, aber es gibt ja noch ganz andere abhängige Variablen. Wir können damit ja auch die Conversion Rate beeinflussen, wir können den Umsatz beeinflussen. Na, also gibt es dementsprechend vielleicht auch noch ganz andere Nudge-Typen, ganz andere Interventionsmöglichkeiten, wo ich dann halt auch grundsätzlich vielleicht Kaufabbrüche vermeiden kann, entsprechend Conversions optimieren kann, einfach die Customer Experience an sich verbessern kann. Und damit halt dann, ja, den Umsatz, den Profit auch am Ende steigern kann. Und so sind wir halt dann auch weitergegangen. Ne? Heute, wir haben dann, wie gesagt, im Fashion-Bereich natürlich angefangen, weil da eben Retouren eine starke Rolle spielen. Aber wir haben mittlerweile, sind Fashion-Händler bei uns nur noch ein kleiner Teil. Ne? Wir arbeiten mittlerweile in allen möglichen Branchen, also von Automobil über Beauty Care, über Food, über B2B. Ne, also überall dort, wo Entscheidungen stattfinden, also wir sind ja im Online-Handel unterwegs oder im Online, in jeglicher Online-Journey, können wir unterwegs sein und eben das Verhalten lenken. Ne? Wir arbeiten zum Beispiel auch mit Versicherungen zusammen oder mit Banken mittlerweile auch, wo Leute vielleicht ein Konto eröffnen oder das richtige Investitionsprodukt finden möchten. Na, und da gibt es ja sehr, sehr viele Hürden. Ne? Es geht ja auch darum, Hürden zu überwinden oder Hürden zu senken. Also ist den Kunden, ist ja ein zentraler Punkt beim Nudging, es eigentlich dem Kunde einfacher zu machen, eine Entscheidung zu treffen. Und wie gesagt, da sind wir in ganz vielen Bereichen jetzt mittlerweile unterwegs. Und das Spannende ist natürlich, dass da jeder Bereich so seine Eigenheiten natürlich hat. Ne? Wenn wir arbeiten zum Beispiel mit Nespresso zusammen oder mit Douglas zusammen, also die ich auch nennen kann, unter anderem auch mit Volvo zum Beispiel, ja. Ne? Mit Lind und Sprüngli. Also jetzt habe ich mit Vielmann. Ne? Das sind jetzt, ich habe die jetzt nur genannt, weil du siehst, das sind komplett andere Entscheidungsmuster auch. Ne? Wenn ich jetzt bei Vielmann online eine Brille bestelle, ist es was anderes, wie wenn ich bei Volvo eine Probefahrt buche online oder vielleicht mir auch sogar das Auto. Genau, das natürlich auch. Oder eben das Auto zusammenstelle und dann, wie du sagst, eine ganz andere Investition habe. Oder wenn ich bei Douglas mir eine neue Creme oder einen Duft kaufe, sind das ganz andere. Ne? Oder halt eben ein Abendkleid oder ein T-Shirt irgendwo bestelle oder eine Jeans, sind das halt ganz andere Entscheidungsmuster. Und dementsprechend haben wir da auch ganz andere Interventionen, also ganz andere Nudges. Ne? Wir haben ja eigene Verhaltenswissenschaftler auch bei uns im Team, die sich gezielt dann auch diese Shops oder diesen Kunden anschauen und dann schauen, hey, welche Art von Nudges könnten da überhaupt in Frage kommen? Also welche verhaltenswissenschaftlichen Erklärungen gibt es da denn überhaupt? Wie sieht die Journey oder dieser Prozess, wie sieht der denn überhaupt aus? Und was könnten wir denn überhaupt da machen, bevor wir dann wirklich dann auch live gehen mit dem Kunden und dann auch das selbstlernende System dann eben greift, ja?
Ja, genau, das Selbstlernen, das ist, also ihr geht natürlich mit Hypothesen rein, je nach Sparte, je nach Journey, Zielgruppe. Aber dann ist es ja wirklich Ausspielen von Nudges, von morgens bis abends, zeitabhängig, wetterabhängig. Und dann geht's ja wirklich ans Testen und Skalieren und hoch und runter ausprobieren. Und dieses Thema Messbarkeit, das ist ja jetzt das Spannende, was ich ja auch eingangs sagte, so, ich glaube, das hebt auch dieses ganze, diese Disziplin, diese wissenschaftliche nochmal auf eine andere Ebene. Also jetzt können wir wirklich beweisen, dass diese unbewusste Architektur und Erleichterung der Entscheidung zu mehr Erfolg führt. Und das ist ja, ich würde jetzt mal behaupten, fast auch euer Erfolgskonzept. Oder?
Ja, richtig. Also da sprichst du genau einen Punkt an natürlich. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Genau, dass wir, so haben wir auch angefangen, ne? Dass wir uns auch am Erfolg messen lassen. Und das kam dadurch, dass eben auch schon in meiner Doktorarbeit habe ich ja Experimente gemacht. Also das sind am Ende wie klinische Studien. Ne? Das heißt, wir haben immer eine Kontrollgruppe parallel, die eben keinen Nudge bekommt und dann kann ich eben oder ein Placebo-Nudge sozusagen bekommt. Das heißt, ich kann dann genau nachweisen, ob wirklich dieser Effekt auf diesen Nudge zurückzuführen ist. Ne? Und das ist nicht irgendwie vorher, nachher, wo ich dann nicht weiß, lag das jetzt am Wetter oder lag das wirklich am Nudge, sondern eben zur gleichen Zeit wird es nach dem Zufallsprinzip zugeteilt. Und dann kann ich eben jegliche Störgrößen werden dann ausgemittelt. Und dadurch kann ich halt genau diesen Effekt nachweisen. Und dadurch, das ist sozusagen so historisch gewachsen, weil wir dann auch, als wir das System gebaut haben, das eben so aufgesetzt haben, dass wir immer parallel eine Kontrollgruppe auch laufen haben, um dann den Erfolg nachzuweisen. Und wir haben eigentlich so mit dem Geschäftsmodell angefangen, dass wir uns daran auch messen lassen, sprich, dass uns unsere Kunden nur dann bezahlen, wenn wir auch wirklich erfolgreich sind. Also wenn wir auch wirklich, also wir dadurch, dass wir, sage ich mal, eine wissenschaftliche Firma sind, sind wir quasi auch so, ich will nicht sagen mutig, weil es ist ja wissenschaftlich bewiesen, das, was wir machen, ist nicht irgendwas, sondern hat eine wissenschaftliche Fundierung. Deswegen können wir auch davon ausgehen, dass wir da wirklich auch Effekte erzielen. Und daran lassen wir uns halt dann messen und können daran eben auch partizipieren. Und das ist dann natürlich auch interessant, wenn ich halt am Erfolg dann auch partizipieren kann. Wir haben aber auch durchaus Kunden, die einfach fein damit sind, die einfach sagen, hey, wir wollen die Nudges haben. Wir wollen, dass ihr mit eurem System die Nudges in unserem System ausspielt und dafür bezahlen wir euch. Das ist auch völlig fein natürlich. Aber wir haben diese Option, dass wir immer jederzeit wirklich den Effekt statistisch nachweisen können. Ja.
Also ich meine, wir sind ja hier wirklich bei Nudges, also du hast es ja alles gut erläutert und mit diesen Hypothesen, also man muss ja vom Verständnis her kommen erstmal. Das ist ja so die Grundannahme. Ich muss Verhalten verstehen. Jetzt kommen wir ja so gerade in eine Phase KI Overload mit allem, mit Big Data und hier Datenanalyse und hoch und runter und mit Daten kann man Muster erkennen, Prognosen erstellen. Ja, stimmt. Ich habe dann aber auch immer mal wieder so Diskussionen, wo ich dann sage, naja, aber es wäre schon wichtig, wenn wir nochmal ein bisschen schürfen, so Richtung Why und was sind die Motive, warum werden diese Klicks, warum gibt es die Entscheidung, warum gibt es die Abbrüche, warum gibt es eine gewisse Produktentscheidung. Ja, und dann bin ich manchmal tatsächlich ein bisschen bestürzt mit der Reaktion, ach, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Also wir werden schon extrem gut durch das, dass wir KI und uns selbst testen und selbstlernend uns da optimieren. Und es stimmt ja auch, natürlich werden wir besser, aber wir sind auch begrenzt und es ist ja auch immer ein Blick in die Vergangenheit. Also wir haben ja immer nur Vergangenheitsdaten und nur die Daten, die da sind. Also es fehlt für mich da immer noch mal dieser nächste Schritt in dieses wirkliche Why einzusteigen, mal neben dem Bestehenden rechts und links noch mal zu schauen, gibt es da vielleicht Potenziale. Das geht ja damit verloren. Wie siehst du denn das? Begegnet dir das auch, solche Diskussionen?
Ja, durchaus. Also ich würde auch sagen, ne, es ist ja auch gar nicht von der Hand zu weisen oder ich würde dem gar nicht komplett widersprechen. Ich würde eher sagen, ich habe halt noch einen Zusatz, ich habe halt noch einen Bonus oder ich bin einfach signifikant besser, wenn ich wirklich auch den Kontext verstehe. Natürlich, heutzutage, wenn ich viele Daten habe, da kann ich wirklich auch einiges damit machen und viel damit machen und kann, wir sehen das, wir können Verhalten sehr, sehr akkurat vorhersagen. Ne? Aber wenn ich das nicht verstehe, wenn ich den Kontext nicht verstehe, wenn ich nicht verstehe, warum sich eben Leute so verhalten, wie sie es tun, und das macht ja die Verhaltenswissenschaft, dann kriege ich vielleicht alle möglichen Effekte, aber ich kann mich auch darin verlieren und ich weiß unter Umständen nicht, was ich damit tun soll. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich kann mir jeden Tag hier hunderte Effekte rausziehen, was die Leute, irgendwelche Verhaltensmuster, was die Leute gerade machen und welche Muster jetzt gerade sehr, sehr, sag ich mal, prominent irgendwie auftauchen. Aber wenn ich die nicht verstehe, dann, naja, bin ich in gewisser Art und Weise begrenzt. Ne? Ich kann da vielleicht schon gewisse Dinge vorhersagen, aber ich bin, würde ich sagen, ich habe einfach einen Vorsprung nochmal, wenn ich das eben auch verstehe. Also ich gehe vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück. Ne? Wir können ja das Verhalten gezielt beeinflussen, aber das können wir nur deswegen, weil wir, ne, wenn ich als Verhaltenswissenschaftler auch das Verhalten verstehe und dann eben das Verhalten auch erklären kann und sagen kann, okay, da steckt jetzt dieser Effekt dahinter. Da steckt ein Reziprozitätseffekt dahinter. Und dann wäre jetzt vielleicht die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn ich eben ein spezielles Framing anwende. Und dann ist schlicht und ergreifend die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass ich einen Effekt erziele, als wenn ich halt völlig random dann irgendwie sage, ja gut, hier sollte ich jetzt vielleicht einen Coupon ausspielen oder sowas. Ja, ja. Also ich habe da einfach einen Vorsprung. Also was ich mir auch, ich weiß nicht, ob das so jetzt 100% valide ist, aber was ich irgendwie, ich interessiere mich auch so ein bisschen sehr oder ja, auch viel für die Finanzmärkte. Und ich kann da ja auch sehr viel Charttechnik anwenden und alle möglichen statistischen Verfahren anwenden, um auch, sage ich mal, Aktienkurse ja fast schon vorherzusagen oder halt entsprechend zu traden damit. Auf der anderen Seite, wenn ich eben, ich will nicht jetzt von Insider-Informationen sprechen, aber wenn ich halt wirklich das Geschäftsmodell verstehe, also wirklich ein Unternehmen fundamental verstehe und verstehe, warum dieses Unternehmen erfolgreich ist oder eventuell in der Zukunft erfolgreich sein kann, dann habe ich halt unter Umständen einfach, ich will nicht sagen, dass das dann immer besser ist, aber man kann sich ja denken, wenn ich das fundamental verstehe, dann habe ich halt unter Umständen schon eine große Chance, dass ich da auch einen Erfolg dann erziele mit meinem Investment, wenn ich das wirklich im Detail verstehe. Also das finde ich eigentlich so ein bisschen ähnlich möglicherweise. Aber ich will es gar nicht von der Hand weisen, wenn ich gut bin im Datenanalysieren. Wir sehen das ja selbst, wenn wir wirklich viele Daten haben, mit Daten arbeiten können, da ist einiges möglich. Und ich muss ja auch effizient sein. Und deswegen finde ich das Argument schon valide. Ne, es kann ja auch gut genug sein. Und ne, wenn ich ökonomisch handeln möchte, wenn ich auch erfolgreich handeln möchte, dann kann es unter Umständen wirklich auch sehr sinnvoll sein, jetzt nicht vielleicht 100% zu gehen, aber den gut genug Weg einzuschlagen und vielleicht mit einer einfachen Datenanalyse, mit einem einfachen Vorhersagemodell auch schon sehr, sehr viel rausziehen zu können, was mir bereits hilft. Ja.
Und schon besser zu werden, als es nicht zu tun.
Ja, total. Genau.
Also da bin ich absolut gleicher Meinung. Ich denke, mit Verhaltensökonomie schaffen wir halt nochmal eine Differenzierung, also wirklich auch ein Vorteil, was dann halt andere nicht haben, wenn man das nicht berücksichtigt. Und wenn sich jetzt alle optimieren, dann wird man ja immer wieder gleicher und gleicher und irgendwann mal ist einfach kein Unterschied mehr da und damit change the game, nicht ohne Grund, habe ich das ja auch so geframed. Das ist dann halt der Unterschied, den es ausmachen wird oder ausmachen kann. Und du hattest auch mal in einem letzten Gespräch mir gesagt, auch die Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, die sind jetzt wieder eher interessiert, warum wirkt der eine Nudge besser als der andere? Also ihr habt die überzeugt und die Erfolge und jetzt kommt eher so ein bisschen in der Retrospektive, ja, aber warum ist denn das so? Also das kann ja auch ein Weg sein, es einfach mal auszuprobieren, um dann das Interesse dafür zu wecken und die Chance, es noch breiter aufzustellen.
Total, total. Wir sehen das auch sehr stark, dass uns unsere Kunden wirklich auch danach fragen. Wir haben durchaus so einen kleinen Consulting-Anteil oder wo wir wirklich unseren Kunden auch helfen, das Warum zu beantworten. Also wirklich diese Effekte zu verstehen. Warum funktionieren jetzt welche Nudges bei welchen Kundengruppen positiv oder negativ? Und wir sehen durchaus, dass ein großes Potenzial auch ist, dass da auch großes Interesse einfach besteht, das Kundenverhalten wirklich zu verstehen. Ne? Ja. Ich kann, also klar, ne, wenn ich als Brand irgendwie auch, hat ja auch einen Branding-Aspekt, ne, wenn ich mich wirklich auf meine Kunden einstellen möchte, wenn ich so, man sagt immer so schön Customer Centricity, dann wäre es ja gut, ne, wenn ich dann auch wirklich verstehen könnte, warum welche Effekte da wirken. Ne? Und wir sehen durchaus, dass wir das sehr gut, sehr eine Nachfrage haben von unseren Kunden, dass die immer wieder auch nach zusätzlichen Reportings und Analysen fragen, die da wirklich nochmal tiefer reingehen und erklären, warum jetzt welcher psychologische Mechanismus da wirksam ist.
Ja. Ja, Mechanismus, welcher wirksam ist, gutes Stichwort. Ich meine, es gibt ja Nudges unendlich. Also, ich weiß nicht, gibt's da eine Zahl? Kann man das irgendwie zuordnen, wie viel es gibt? Oder wie viel ihr arbeitet? Vielleicht eher. Gibt's da welche, die overall immer und gut funktionieren? Gibt's die wirklich eine stabile Wahrscheinlichkeit irgendwie auch mit sich bringen? Und gibt es welche, die total volatil sind oder nur ganz spezielle Anforderungen genügen? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht oder du?
Ja, also in der Praxis wird ja auch oft, ne, auf jeden Bias wird irgendwie ein Etikett draufgeklebt und am Ende gibt's irgendwie hunderte von Heuristiken und Biases, die eigentlich oder viele davon auf einige wenige zurückgehen. Mhm. Aber wir haben durchaus, ich würde sagen, wir haben, ja, wenn man alles nimmt, haben wir hunderte von verschiedenen Interventionen, aber die oder Nudge-Typen, verschiedene Nudges, das sind sicher hunderte, die aber schon auf einige, ich würde mal sagen, vielleicht 10 bis 20 psychologische Mechanismen zurückgehen. Und für einige darunter wurde ja auch der Nobelpreis verliehen. Ne? Wenn ich jetzt an die Prospect-Theorie denke, dann mit dem Thema Verlustaversion oder das Thema soziale Normen, also ne, auch diese sozialen Effekte, Thema Reziprozität, und all das, was damit zusammenhängt, ne, allein mit dem Thema Verlustaversion, da habe ich irgendwie den Endowment-Effekt, den Status Quo-Bias, dann habe ich die Risikoeinschätzung, wie Leute in Risikoverhalten, ne, oder wie sie in Verlustsituationen sich verhalten. Also allein dafür, für eine Theorie habe ich dann schon irgendwie, kann ich 5, 6 verschiedene Effekte ableiten. Aber die ich jetzt da auch meinte, diese, sag ich mal, ich würde sagen, 2, 3 größeren, wirklich auch prominenten Mechanismen, die wirklich auch wissenschaftlich sehr stark untersucht sind. Also wie gesagt, das Thema Verlustaversion, so Prinzip der Gegenseitigkeit, soziale Einflüsse, die, glaube ich, sehen wir schon auch, dass die auch robust sind, dass man die immer wieder sieht, natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Na, das ist auch sehr spannend. Ne? Wir sehen zum Beispiel, dass vielleicht auch in Ländern, wo irgendwie das Individuelle stärker, also der individuelle Nutzen irgendwie stärker ausgeprägt ist, was man auch wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass dort solche sozialen Normen, also irgendwie zu kommunizieren, was andere tun, viel weniger wirkt oder zum Teil sogar negativ wirkt, als jetzt vielleicht in Deutschland oder in der Schweiz zum Beispiel oder auch in Ländern, wo irgendwie das Gemeinwohl irgendwie noch viel stärker im asiatischen Raum ausgeprägt ist. Na, also das sieht man auf jeden Fall, das ist auch super spannend, da sieht man wirklich so Mentalitätseffekte oder kulturelle Unterschiede. Aber wie gesagt, auch das Thema Verlustaversion, das sind schon robuste Effekte, die wir auch immer wieder feststellen, die man dann halt auch entsprechend stärker auch verwenden kann, je nach Entscheidungskontext, natürlich in anderen Ausführungen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie eine Versicherung online abschließe, hat da vielleicht so eine, ich weiß nicht, eine Knappheitsbotschaft oder eine soziale Norm natürlich einen ganz anderen Charakter, eine ganz andere Darstellung, wie es jetzt vielleicht in einem Fashion-Shop ist. Klar. Wo ich dem Kunde irgendwie klar mache, dass er irgendwie vielleicht dass nicht mehr viel verfügbar ist oder sowas. Ne?
Genau. Ja, es ist ja immer das Zielgruppenthema. Also der Konsument, wer ist wo, mit welchem Bedarf und mit welcher Wirksamkeit kann man da andocken? Gibt es für dich so einen ganz spezifischen Unterschied zwischen den Schweizern und den Deutschen? Du als Schweizer, ich als Deutsche, du hast ja einiges probiert. Gibt's da so einen Nudge, der anders funktioniert?
Also ich lache jetzt, weil ich darf das dann behaupten, weil ich einen Schweizer Pass und einen deutschen Pass habe. Also ich probiere es zumindest mal. Also wenn ich jetzt hier die Urschweizer fragen würde, die würden dir natürlich da einige Unterschiede nennen können. Aber was wir auf jeden Fall festgestellt haben, was einfach ein spannender Effekt ist, ist, dass, ich hatte es vorhin kurz angedeutet, dieses Thema Verlustaversion beim Retourenverhalten. Aha. Ich hatte das vorhin kurz erklärt, als wir zum Beispiel diesen Zeitverlust verdeutlicht haben, wenn ich jetzt doppelt bestelle, gegenüber, wenn ich die verfügbaren Infos nutze, dass ich da auch Zeit sparen kann, dass das in der Schweiz zum Beispiel extrem stark funktioniert hat. Also das hat dort sogar zweistellige Retourensenkungen bewirkt. Hat in Deutschland auch zum Beispiel gewirkt, aber viel weniger stark. Und dieser Effekt war auch super robust. Also das Thema Verlustaversion ist extrem stark ausgeprägt in der Schweiz, viel stärker als zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland sind zum Beispiel soziale Normen oder die Affinität, sozialen Normen zu folgen, also dem irgendwie was andere tun, ist stärker ausgeprägt, wobei das natürlich niemand zugibt. Ne? Also da gibt es ja auch Studien, wenn ich die Leute frage, jetzt, okay, ja, machst du immer das, was der andere macht? Nee, natürlich
total
nicht. Ne?
Jeder ist ja, ach, ich bin total
natürlich nicht. Ne? Aber wenn ich, genau, aber wenn ich halt das reale Verhalten anschaue, dann sieht man halt da was anderes, dass es da durchaus einen Effekt hat. Und das ist dann auch, ne, wenn wir beim Thema soziale Normen sind, ist dann auch wiederum komplett unterschiedlich zu den Benelux-Ländern, wo man auch weiß, dass die auf so Individualitätsskalen höher raten. Also zum Beispiel Belgien und Niederlande sehen wir, dass soziale Normen sogar negativ wirken, also sogar zu Reaktanz führen. Also die wollen gezielt nicht das machen irgendwie anscheinend, was irgendwie andere tun. Na, aber wenn ich denen umgekehrt die Botschaft so frame, dass ich sage, hey, du machst da auch was für dich selbst. Ne? Wenn du jetzt Zeit sparst, wenn du was für die Umwelt tust, das ist auch was für deinen eigenen Nutzen. Ne? So kann ich die Botschaft auch framen. Mhm. Also so ein Self-Benefit-Framing. Das wirkt zum Beispiel in Belgien und in den Niederlanden sehr, sehr stark, also hat den stärksten Effekt und hat zum Beispiel in Deutschland oder der Schweiz weniger starken Effekt. Und wir haben dann auch immer in der Schweiz, wenn wir auch mit Kunden sprechen oder auch mit Endkunden oder mit sag ich mal, den Usern dann auch so Befragungen auch zum Teil haben, wo dann eigentlich so ein bisschen gespiegelt wird, okay, dass diese Loss Aversion in der Schweiz so stark ausgeprägt ist, liegt halt auch daran, dass da anscheinend einfach auch die Schweizer haben vielleicht mehr zu verlieren, ne? Die sind dadurch auch ein bisschen risikoaverser. Bewahren, genau, sind einfach vorsichtiger.
Traditionelles Prinzip, was schon so dieses den Status quo bewahren.
Genau.
Und ist sehr spannend.
Genau, und das sieht man einfach, dass da die entsprechenden Framings halt dann auch stärker ausgeprägt sind oder dass der Effekt dort stärker ausgeprägt ist. Genau. Ja. Also es ist sehr, sehr spannend, wie man halt wirklich, ich meine, selbst innerhalb der Schweiz, ne, haben wir da Unterschiede, weil die französische Schweiz auch nochmal anders tickt. Jetzt die deutschsprachige Schweiz und genau, also da gibt es durchaus spannende Unterschiede.
Ja, sehr, sehr spannend. Also das Thema würde uns, glaube ich, nicht ausgehen, weiter zu diskutieren. Du darfst dir ein Nudge aussuchen, welches ich in der nächsten Folge auch etwas tiefergehender beleuchte. Gibt es für dich so einen Lieblingsnudge?
Einen Lieblingsnudge. jetzt habe ich ja schon über einen die ganze Zeit gesprochen. Ne? Jetzt könnten wir natürlich den nehmen oder könnten auch einen anderen nehmen. Wir nehmen vielleicht einen anderen, den ich nur am Rande erwähnt hatte. Das Thema Reziprozität. Tja. Weil ich das einfach auch, einen sehr charmanten Effekt finde.
Das ist
ne,
das auch Prinzip, mein Lieblings.
Okay, ja gut, dann habe ich ja getroffen.
Wir haben noch nicht
dann
drüber geredet. Ich finde ihn so charmant und der Begriff der hat schon in sich so viel Power. Mein Lieblingsnudge ebenso.
Prima. Dann
danke
haben wir
für
doch
die Vorlage. Endlich.
Sehr gerne.
Den nehme ich sehr gern auf. Und du sagtest ja vorhin auch Prinzip der Gegenseitigkeit. Da gibt es ja schöne Beispiele, die sicherlich kulturell auch komplett unterschiedlich gelebt werden.
Ja.
Ja, schöner Nudge. Ja, Thilo, ich bedanke mich. Vielen Dank, dass du mein Gast bist. Und wir bleiben in Kontakt. Ich fand es ganz toll und alles, was du erzählt hast, zeigt, dass es einfach zum Erfolg führt, dass es erfolgreich sein kann, dass es skalierbar ist, dynamisch. Also jeder, der jetzt mehr Interesse hat, sollte dein LinkedIn-Profil besuchen, eure Webseite besuchen, dein Unternehmen kennenlernen. Ich find's ganz toll und vielen Dank, dass du da warst.
Prima. Ich danke dir. Danke, dass ich da sein durfte.